Sie hören den Podcast Die Ukraine, Identität und Würde. In den letzten Monaten hat die Welt die Ukrainer als eine Nation von mutigen und widerstandsfähigen Menschen kennengelernt, die unermüdlich für ihre Freiheit kämpfen. Wir haben unseren Feinden gezeigt, was sie erwartet, wenn sie unsere Würde, einen der Grundwerte der Ukrainer, gefährden. Viele Menschen in der ganzen Welt verfolgen nun die Nachrichten aus den ukrainischen Brennpunkten. Wir glauben jedoch, dass die Welt uns nicht ausreichend verstehen kann, wenn sie unsere Identität und die Umstände, die uns geformt haben, nicht begreift, was wiederum die Aussichten auf Unterstützung und Zusammenarbeit einschränkt. Was macht uns also zu dem, was wir sind? Was ist der Kern der Würde des ukrainischen Volkes? In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die unsere Identität prägen und uns zu einem Teil der europäischen Gemeinschaft machen. Und heute präsentieren wir Ihnen eine neue Folge in der Rubrik Der Krieg erklärt. Wir werden damit beginnen, die Narrative nicht alle Russen noch etwas weiter zu verfolgen und anschließend die kollektive Verantwortung zum Leitmotiv unserer Ausführungen machen. Wenn wir auf kollektive Verantwortung zu sprechen kommen, warum können wir dann eine Parallele zwischen dem Deutschland des Nationalsozialismus und dem Russland Putins ziehen? In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Schuld für die Verbrechen der Nazis nicht nur Hitler, sondern dem gesamten deutschen Volk angelastet. Die Deutschen wurden für das, was sie getan hatten, geächtet. Ebenso sollte man auch mit den Russen verfahren. Sie müssen eine Kollektivschuld für die Kriegsverbrechen in der Ukraine akzeptieren. Andernfalls wird ihre Gesellschaft noch viele weitere Putins hervorbringen und die Geschichte wird sich wiederholen. Bosheit und Verderbtheit in nationalem Ausmaß führen also zu einer kollektiven Verantwortung. Gibt es ein Phänomen, das dem vorausgeht? Aus der Geschichte heraus können wir lesen, dass die treibende Kraft hinter solch kollektiver Bösartigkeit ein in Zerbrechlichkeit gehüllter, unrealistischer Glaube an Macht war, verwurzelt im kollektiven Narzissmus. In der Psychologie ist Narzissmus ein starkes Gefühl des Mangels an Selbstwert und angemessener Selbstachtung. Wie Einzelpersonen können auch ganze Nationen unsicher sein und Minderwertigkeitskomplexe empfinden, die in der Regel ungerechtfertigten Stolz und ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen hervorrufen. Die Demütigung, die mit der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg einherging, der Zusammenbruch des Deutschen Reiches, der Verlust einiger deutschsprachiger Gebiete und die wirtschaftliche Instabilität während der Wirtschaftskrise von 1918 bis 1923 und der Großen Depression bildeten einen fruchtbaren Boden für Adolf Hitler und die NSDAP.
Meine Arbeit für richtig hält's. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Millionen von Menschen wurden arbeitslos und brachten die Depression mit der nationalen Demütigung Deutschlands im Ersten Weltkrieg in Verbindung. Der Nationalsozialismus versprach eine Verlockung von Größe und bedeutender Zukunft. Nur weil man Deutscher war, sollte man angeblich privilegierter sein als andere. Ähnlich wurden auch viele Russen in arme und weniger gebildete Familien hineingeboren, während ihre Regierung nichts tat, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Nun verkörpern ihre Handlungen Rache an der Welt. Rache dafür, dass sie so arm und unglücklich waren. Aber kann man sagen, dass es sich bei dieser Tendenz um ein wirklich kollektives Phänomen handelt? Warum sollten alle Russen eine kollektive Verantwortung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine tragen? Lassen Sie uns zu diesen Fragen die Logik von Carl Jung, dem bekannten Schweizer Psychiater, untersuchen. Zur Veranschaulichung werden wir uns hier erneut auf den Nationalsozialismus beziehen. Damals waren die Deutschen wütend auf die anderen Länder Europas, weil diese ihr bedeutsames Land nach dem Ersten Weltkrieg zu milliardenschweren Reparationszahlungen verurteilt hatten. Die Unfähigkeit, diese lähmende Niederlage zu verkraften, war einer der Gründe, wieso die Menschen Hitler folgten und eine breite Unterstützung für seine irrsinnigen Ideen zeigten. Wenn die Deutschen aber nun all die Gräueltaten nur im Namen ihrer eigenen Sicherheit verübt haben, spricht sie das dann frei von jeglicher Strafe? Eine Antwort auf die Frage können wir in den Worten von Carl Jung finden.
Die Frage der Kollektivschuld, die heute und sicher auch in Zukunft Politiker verstören wird, ist für einen Psychologen eine unzweifelhafte Tatsache. Und eine der wichtigsten Aufgaben der Behandlung ist es, die Deutschen dazu zu bringen, ihre Schuld einzugestehen.
Die Nazis waren einer kollektiven Besessenheit unterworfen, die durch die Begeisterung für den Führer und eine Manifestation des Siegergeistes hervorgerufen wurde. Der Nationalsozialismus scheint im Jahr 2022 überstanden zu sein. Aber es sind neue Besessene aufgetaucht, die sogenannten Raschisten. Genau wie die Nazis müssen auch die Raschisten für alle Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden und einen Prozess der Deputinisierung durchlaufen, der darauf abzielt, den im Bewusstsein verankerten imperialistischen Geist aufzugeben.
Der einzige Weg zur Erlösung liegt, wie ich bereits betont habe, nur in der vollständigen Anerkennung der Schuld.
Stellte Carl Jung fest. Dies war ein wichtiger Bestandteil der Entnazifizierung. Lassen Sie uns diesen Sachverhalt noch etwas eingehender betrachten. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die demokratische Welt vor einem entscheidenden Problem. Wie kann die Demokratie aufrechterhalten und die Zunahme des Revanchismus in Deutschland verhindert werden? Um das zu lösen, mussten die verbündeten Länder beim Kern des Problems ansetzen, dem deutschen Volk. Gemäß einer Veröffentlichung des National World War II Museums in New Orleans gehörten nach dem Ende des Krieges in Europa am 8. Mai 1945 8 Millionen Deutsche der NSDAP an. Sie alle zu verhaften war keine Lösung, da viele der Elite angehörten. Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer. Man kann nicht eine ganze Nation verhaften, aber man kann sie erziehen und ihr ihre Mitschuld erklären. Ihre Mitschuld als teilnahmslose Zuschauer. Die einzige Lösung war also die Umerziehung und die Demokratisierung des deutschen Volkes. In Die Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart beschreibt der britische Historiker Tony Judd, wie die Amerikaner die Deutschen in Westdeutschland entweder freiwillig oder teils unter Zwang mit den Verbrechen der Nazis vertraut machten. Man nahm sie mit auf obligatorische Exkursionen in die ehemaligen Konzentrationslager. Sie wurden dazu verpflichtet, sich Dokumentarfilme über die von den Nazis begangenen Gräueltaten anzusehen. Plakate, die von Nazis ermordete Juden oder Menschen anderer Nationalitäten zeigten, wurden in den Städten mit der vielsagenden Aufschrift angeheftet: „Das ist eure Schuld." Deutsche wurden auch oft gezwungen, bei Aushebungen von Massengräbern der Opfer des Hitlerregimes mitzuarbeiten. Die Entnazifizierung war ein langwieriger Prozess, der nicht sofort Früchte trug. Laut Judds Veröffentlichung waren im November 1946 37% der befragten Deutschen in Westdeutschland der Meinung, dass die Ausrottung von Juden, Polen und anderen Nicht-Ariern eine notwendige Maßnahme für die Sicherheit Deutschlands gewesen war. In derselben Umfrage stimmte auch ein Drittel der Deutschen der Aussage zu, dass Juden nicht die gleichen Rechte wie Angehörige der arischen Rasse haben sollten. Was die Deutschen zum Nachdenken brachte, war eine Reihe von Prozessen Ende der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre, die durch Untersuchungen deutscher Verbrechen an der Ostfront ermöglicht wurden. Für ehemalige Gefangene des Naziregimes waren diese Prozesse die erste Gelegenheit nach dem Krieg, um öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen. Als 1979 dann die Miniserie Holocaust von Marvin J. Chomsky im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden war, rückten die Juden auf der deutschen Tagesordnung ganz nach oben. 20 Millionen Deutsche, mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung Westdeutschlands, sahen die Serie an 4 aufeinanderfolgenden Abenden. Die Auswirkungen waren enorm. Der Heilungsprozess für eine Gesellschaft ist hart und langwierig, aber unumgänglich. Und unser Schlusspunkt hier ist die These, dass die Russen einen ähnlichen Prozess benötigen. Nicht indem sie ihre Verbrechen verschweigen und die russische Invasion einfach verurteilen, sondern indem sie sich zu ihrer Schuld bekennen.
Ich würde sagen, dass die Annahme, dass Putin Russland ist und dass Russland Putin ist, heute durchaus begründet ist. Und daher würde ich folglich sagen, dass dies eher ein russischer als ein Krieg Putins ist.
Sagt Wladyslaw Inozemtsev, Gründungsmitglied des in Moskau ansässigen Zentrums für Studien zur postindustriellen Gesellschaft. Auf die Frage, ob es sich um eine kollektive Verantwortung handele, antwortete er:
Absolut, 100%.
Trotzdem enthüllte das russische Meinungsforschungsunternehmen Viseom am 10. Juni, dem 107. Tag der groß angelegten Invasion, dass 80% der Russen ihr Vertrauen in Putin und seine Politik setzen. Es kostet immer Anstrengung, Fehler zu akzeptieren und Schuld für etwas, das passiert ist, einzugestehen. Wir sehen, wie unerträglich das für die Russen ist. Da dies ein Wendepunkt ist, gibt es keine Alternative. Und es wird keinen Ausweg geben, solange sie nicht aufhören, blindlings ihren Diktator zu loben und zu verehren und stattdessen damit beginnen, die Wurzel des Übels zu untersuchen. Die Russen selbst. Nachdem wir uns nun mit der kollektiven Verantwortung befasst haben, können wir uns einer weiteren Frage zuwenden. Warum ist es für den Westen unerlässlich und sogar lohnend, die Ukraine zu unterstützen? Das werden wir Ihnen in unserer nächsten Episode erklären. Slava Ukraini!